Der heutige Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur nächsten Folge des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Hallo und herzlich willkommen. Es gibt einiges zu besprechen. Das hat ja ein wenig schon angefangen bei der Pressekonferenz am vergangenen Samstag im, ich nenne es jetzt mal Waldstadion in Frankfurt, nach der Partie bei der Eintracht, die Borussia Dortmund mit 1-2 verloren hat. Da gab es ordentlich Kritik von Trainer Thomas Tuchel und darüber spreche ich heute mit dem Kollegen Matthias Dersch. Matthias, grüß dich, hallo.
Hallo.
Ja, ich habe es gerade schon angekündigt, worüber wir sprechen werden. Wir werden uns sehr fokussieren auf dieses Spiel gegen Eintracht Frankfurt, auf Taktik auch. Einige Hörerfragen sind uns ebenfalls zugekommen. In dieser Reihenfolge ungefähr werden wir das machen in dieser Sendung. Und wir sprechen nicht groß über das Spiel gegen Legia. 8-4 gewonnen, neuer Torrekord in der Champions League. Aber der Gegner hat natürlich auch wenig defensive Qualität. Allerdings hat man selber auch 4 Tore kassiert. Hat ja auch ein bisschen damit zu tun, was dann am Samstag zu sehen war, obwohl der Gegner ein ganz anderer war, auch ganz anders gespielt hat. Ja, steigen wir doch direkt mal ein in die Thematik, Matthias. Ich war sehr überrascht, als ich wieder von der Aufstellung gelesen habe mit Adrian Ramos, mit dem Wissen, dass ein Dembélé zur Verfügung steht, dass ein Moore gar nicht im Kader ist, dass Reus wieder zur Verfügung steht und ja auch im Spiel davor ganz ordentlich gespielt hatte. Warst du auch so überrascht wie ich?
Ja, auf jeden Fall. Also Adrian Ramos, das hat die Vergangenheit in Dortmund gezeigt, ist ein klassischer Stürmer, den man sehr gut als alleinige Spitze oder auch in einem Zweispitzensystem wie beispielsweise gegen den FC Bayern einsetzen kann. Was er in Dortmund bislang noch nicht bewiesen hat, ist, dass er auf dem Flügel auch gut aufgehoben ist. Aber BVB-Trainer Thomas Tuchel hat ihn jetzt schon häufiger dahingestellt. Er sieht da offenbar irgendwas in ihm. Ich bin nur der Meinung, dass man da bislang eben zu wenig von gesehen hat und die Leistungen da von Ramos eher überschaubar waren. Und das Spiel am Samstag hat den Eindruck eigentlich auch bestätigt, den ich da hatte. Wenn man überlegt, dass er 58 Minuten auf dem Feld stand, eigentlich keine richtig gute Szene hatte, häufig auch unglücklich wirkte. Ich finde halt auch, dass man ihm damit keinen großen Gefallen tut, weil er seine Stärken da nicht so richtig zum Zug kommen lassen kann. Und dann kam nach 58 Minuten Ousmane Dembélé, eigentlich der perfekte Spieler für die Position des Rechtsaußen. Und hat dann auch sofort Alarm gemacht, hatte den Ausgleichstreffer vorbereitet, hatte in der Nachspielzeit noch einen Lattenschuss und hat insgesamt einfach viele, viele Szenen gehabt auf dem Flügel und hat auch genau gezeigt, wie man die Eintracht eventuell hätte knacken können. Das war schon ein eindeutiger Beleg dafür, dass ja Dembélé in dem Spiel vielleicht die bessere Wahl gewesen wäre. Die Belastung von ihm war jetzt auch nicht so hoch. Er hat gegen die Bayern nicht in der Startelf gestanden, hat dann gegen Legia gespielt. Aber du hast es gerade in deiner Anmoderation schon angesprochen. Das war ein 8-4 Juxkick, der im Grunde nach einer halben Stunde durch war. Da hat er sich nicht komplett verausgabt. Trotzdem, wir kennen die Daten natürlich nicht. Wir kennen die Werte nicht, was die Fitness angeht. Aber er machte jetzt in dem halbstündigen Einsatz zumindest auch nicht den Eindruck, dass er sonderlich platt gewesen wäre. Aber generell, glaube ich, sollte man über Ramos als rechten Außenstürmer mal nachdenken im Trainerteam, ob das wirklich so die richtige Wahl ist.
Zumal man halt sehr, sehr hochklassige Alternativen hat. Da könnten theoretisch ja auch noch andere Leute spielen, die bessere Voraussetzungen mitbringen als Adrian Ramos. Ein Hörer fragt dazu passend übrigens, was verspricht sich denn, unabhängig jetzt vom letzten Spiel, unserer Meinung nach Thomas Tuchel von Ramos auf dem Flügel? Was hat er damit im Sinn?
Ja, gute Frage. Kann ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig beantworten, weil ich mir da natürlich bislang auch schon Gedanken drüber gemacht habe. Ehrlich gesagt habe ich ihn selbst noch nicht danach gefragt, gab noch nicht die Gelegenheit dazu. Ich weiß, ich kann erahnen, was Thomas Tuchel sich bei der Aufstellung von Ramos denkt, wenn es jetzt zum Beispiel ein Zweiersturmsystem ist, wie gegen die Bayern, wo es halt ganz klar darum ging, die beiden Innenverteidiger im Spielaufbau zu stören, bei hohen Bällen, die nach vorne kommen, die Bälle festzumachen, runterzuholen. Das sind Qualitäten, die Ramos hat und Rollen, die er ausfüllen kann auf dem Flügel. Was er da sieht, weiß ich wirklich nicht. Tut mir leid. Wäre aber sicherlich eine Frage für die nächste Pressekonferenz.
Ja, dann wäre der Hörer quasi über den Podcast direkt in die Pressekonferenz reingekommen. Auch nicht schlecht. Ich habe weitere Hörerfragen, die sich natürlich mit dieser Thematik beschäftigen. Ich möchte aber mal bei einer taktischen Frage bleiben von Christoph Pott, der schreibt, Pressingresistenz ist mein Stichwort. Ich habe den Eindruck, dass dem BVB die nötige Pressingresistenz abgeht. Wenn der Gegner presst, hat der BVB immer Probleme damit umzugehen, insbesondere die Räume vor Weigel sind meist sehr groß. Götze und Castro zum Beispiel stehen sehr hoch und Weigel oder die Innenverteidiger müssen zu viel Distanz überbrücken. Sind da die Abgänge von Gündogan und Hummels eventuell falsch eingeschätzt worden, beziehungsweise das Spielermaterial, das sie ersetzen soll? Der einzige Spieler, der diese Saison gezeigt hat, dass er im zentralen Mittelfeld in diese Räume zu stoßen weiß, wie letzte Saison zum Beispiel ein Gündogan, ist bisher Guerrero. Ist der BVB hier nicht adäquat genug besetzt?
Ja, da hat der Hörer jetzt eine ellenlange Frage gestellt und damit schon vieles von dem vorweggenommen, was ich am Mittwoch in den Ruhrnachrichten auch thematisiere in meinem Artikel. Da geht es genau um die Rolle von Julian Weigel für den Spielaufbau und die Probleme, die da derzeit herrschen. Ich sehe das auch so, dass Pressingresistenz ein gutes Stichwort ist in diesem Jahr. Mats Hummels sehr schwer vom Ball zu trennen, Ilkay Gündoğan sehr schwer vom Ball zu trennen. Auch Mkhitaryan, der sich häufig dann mal hat fallen lassen. Die drei Spieler sind weggefallen vor der Saison. Und Julian Weigel hat jetzt viel, viel mehr Verantwortung und muss auch im Grunde viel mehr machen als im Vorjahr, weil es eben hinter ihm, zumindest wenn Matthias Ginter nicht richtig in Form ist und auch bei Marc Bartra noch die Konstanz fehlt, keinen Innenverteidiger gibt, der ähnlich wie Hummels das Spiel aufbauen kann. Dazu kommt, dass man auch keinen klassischen Gündogan-Ersatz hat, wobei ich sagen würde, dass Castro diese Rolle durchaus ausfüllen könnte, die aber momentan in der taktischen Formation, egal wie sie nun derzeit gespielt wird, ob 4-3-3, ob 3-4-3, was es da noch so alles für Varianten gab, da gibt's keine zweite Position neben Weigel und auch keine, die so eine Zwischenrolle einnimmt, zwischen Sechser und Zehner. Und da sehe ich durchaus ein Problem. Ich glaube auch, dass Guerrero das spielen kann, wenn er wieder fit ist. Der plagt sich ja jetzt nun schon länger mit muskulären Problemen herum. Wie gesagt, ich glaube auch, dass Castro das spielen könnte, aber der wird mir für meinen Geschmack momentan noch zu oft verschoben und hat keine feste Position und hat vielleicht auch dadurch so ein bisschen an Form eingebüßt. Ich fand ihn in der Vorbereitung sehr stark, auch in den ersten Saisonspielen sehr stark. Dann war er verletzt und ist momentan ja doch so ein bisschen neben der Kappe. Ich fand, er hat in Frankfurt in der ersten Hälfte noch in Ansätzen gezeigt, dass er das gut kann. Da hat er André Schürrle zwei, dreimal ganz schön in Szene gesetzt, aber er ist dann hinten raus eben auch abgetaucht. Und ja, ich finde, dieser neuralgische Punkt im Mittelfeld, das ist momentan eine große Problemzone, weil Weigel eben auch noch nicht die Konstanz des Vorjahres hat und dadurch, wenn es auf der Position nicht läuft, einfach im Spielaufbau unheimlich viel Tempo und Sicherheit verloren geht. Und der Gegner ist dann relativ leicht, hat sich darauf einzustellen. Und wenn er dann auch noch presst und Druck ausübt und man dann die Abstände sieht, da ist dann durchaus ein Funken Wahrheit dran, an dem, was der Hörer erkannt hat, dass da derzeit Probleme liegen. Das zeigen ja auch die Spiele bzw. die Gegner, gegen die man verloren hat. Leverkusen, Leipzig, die pressen sehr aggressiv. Und auch Frankfurt ist nach der Pause, nach dem frühen Tor, nach der Halbzeitpause sehr aggressiv gewesen und hat erkannt, oh, da wackelt der Gegner. Da verschieben wir jetzt mal alle ein bisschen nach vorne. Und ja, wenn man daran denkt, da kommen jetzt demnächst noch, da kommt jetzt noch Hoffenheim, da kommt noch Gladbach, da kommt noch Köln. Das sind alles drei Mannschaften, die auch nicht gerade angenehm zu bespielen sind, auch wenn sie sicherlich nicht so pressen, wie es beispielsweise Leipzig tut. Aber ja, da braucht man schon eine Lösung, glaube ich, und auch keine Lösung für die Rückrunde, sondern eine kurzfristige. Da bin ich sehr gespannt, ob man die findet und wie die dann aussieht.
Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich möchte die längste Frage in unserer Podcast-Geschichte eines Hörers noch mal ein bisschen verkürzen und aufgreifen. Haben die Verantwortlichen das ein bisschen falsch eingeschätzt bei den Spielern, die neu dazugekommen sind, was die Fähigkeiten angeht, dass man eben Gündogan, Mkhitaryan, Hummels, die so maßgeblich am Spielaufbau beteiligt waren, nicht im Ansatz adäquat ersetzen konnte, bis auf Guerrero vielleicht?
Ja, ich glaube schon, dass man das auf dem Schirm hatte. Ich glaube, man hat nicht zufällig Bartra geholt, der sicherlich ja eine spielerische Komponente auch hat. Ich fand, der hat das in einigen Spielen auch schon sehr gut gemacht. Aber er hat eben auch immer wieder defensive Aussetzer dabei oder traut sich dann im Spielaufbau zuweilen auch mal zu viel zu. Sprich, da fehlt noch die Konstanz und sicherlich auch ein Stück weit Qualität zu Mats Hummels. Man hat dann im Mittelfeld, in Castro eigentlich, ja schon den Gündogan-Nachfolger da gehabt. Also wenn wir uns daran erinnern, als er im Vorjahr kam, da war das eigentlich derjenige, der Gündogan ersetzen sollte, nur dass Gündogan dann eben doch noch ein Jahr geblieben ist. Und da bin ich auch nach wie vor überzeugt, dass er das spielen könnte. Und ja, insofern sehe ich da jetzt nicht die ganz großen Versäumnisse, auch wenn sicherlich richtig ist, dass da momentan so ein bisschen die Alternativen fehlen und ja, dass Guerrero da ja eigentlich auch gar nicht eingeplant war, sondern er zunächst als Linksverteidiger verpflichtet wurde. Und das ist dann letztlich ein Glücksfall, dass sich herausgestellt hat, dass er das in der Zentrale fast noch besser macht als links.
Es müssen natürlich auch die Spieler auf dem Markt sein, um solche Hochkaräter zu ersetzen. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Also Mkhitaryan, Hummels und Gündogan, die kannst du nicht mal eben verpflichten.
Nein, die kann man nicht mal eben verpflichten. Natürlich gibt es Spieler, die vielleicht ähnliche Qualitäten haben, aber Die Frage ist, würden die überhaupt zu Borussia Dortmund kommen? Da muss man sicherlich beachten, dass das Renommee zwar inzwischen sehr hoch ist in Europa, aber eben doch vom Gehalt her noch deutlich niedriger anzusetzen ist, das, was in Dortmund passiert, als jetzt beispielsweise bei vielen englischen Clubs. Und dann spielt natürlich auch die Ablösesumme eine Rolle. Man hat zwar jetzt unheimlich viel verdient durch die drei Spieler, dafür, dass sie nur ein Jahr Vertrag hatten, aber man hätte jetzt, wenn man jetzt andere Spieler vergleichbarer Qualität hätte holen wollen, sicherlich mehr ausgeben müssen, als man für die drei Spieler eingenommen hat, einfach weil man sie teils aus langfristigen Verträgen hätte herauskaufen müssen. Insofern ist das, finde ich, eine rein theoretische Diskussion, die in der Praxis schwer umzusetzen gewesen wäre, dass man da wirklich adäquate Ersatzleute holt.
Dann schauen wir noch mal ein bisschen expliziter auf das Spiel vom Wochenende. Es wurde verloren mit 1:2 gegen Eintracht Frankfurt und wir haben vorher gesagt im Podcast, das ist eigentlich ein Pflichtsieg. Nicht, weil Eintracht Frankfurt ein Gegner ist, den man mal eben so vom Feld schießt, sondern wenn man auf die Perspektive schaut in den nächsten Wochen, wenn man auch obendran sein möchte, weiterhin. Und wenn dieser Sieg gegen Bayern eigentlich nicht für die Katz sein soll, muss man in Frankfurt gewinnen. Warum hat es nicht geklappt?
Ja, mir fehlte da zum wiederholten Male und da kann ich Thomas Tuchel dann inhaltlich zumindest verstehen bei seiner Kritik. So ein bisschen die letzte Gier auf den Sieg. Also mir hat so ein bisschen das Aufbäumen gefehlt. In der ersten Hälfte war es sage ich mal, ein sehr durchschnittliches Bundesligaspiel auf relativ niedrigem Niveau. Es hat sich alles zwischen den Strafräumen abgespielt. Es war auf beiden Seiten wenig Tempo drin. Es deutete jetzt aber auch wenig darauf hin, dass in der Phase, dass es dann so einen Verlauf nehmen könnte. Dann hat der BVB zum wiederholten Male, muss man sagen, kurz nach Wiederanpfiff geschlafen, hatte dann arge Probleme eine Viertelstunde lang. Dann hat Thomas Tuchel ja den Dreifachwechsel durchgeführt, den ersten überhaupt in der BVB-Geschichte. Dann wurde es vor allem aufgrund von Dembélé, zum Teil auch aufgrund von Reus besser. Man kam zum Ausgleich und kassiert eben postwendend wieder den Treffer und liegt dann 1:2 hinten. Und danach war dann auch kein Aufbäumen mehr, auch wenn es dann noch so ein paar Strafraumszenen gab und Dembélé die Latte getroffen hat. Das waren dann doch eher so, ja, ich sag mal, Einzelleistungen, die dazu geführt haben und kein kollektiver Ruck, der da durch die Mannschaft gegangen ist. Und das ist, glaube ich, schon so ein Problem. Also Roman Weidenfeller hat nach dem Champions-League-Sieg gegen Legia Warschau gesagt, dass er dafür sorgen möchte, dass wieder Leben und Emotion auf den Platz kommt, weil ihm das gegen Legia eben auch zu wenig war. Man hat dagegen einen wirklich international maximal zweitklassigen Gegner 4 Gegentore gekriegt, hätte auch noch mehr kriegen können. Das deutete schon darauf hin, dass da vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob es Einstellung ist, ob es Mentalität ist, aber vielleicht, ja, so ein bisschen Sorglosigkeit schon da war, so nach dem Motto, es läuft ja gerade nach vorne so schön. Und das ist sicherlich eine Entwicklung, die hinterfragt werden muss, wo man ja dafür sorgen muss, dass die Mannschaft wieder ein bisschen angespannter auftritt, konzentrierter auftritt, damit einfach diese Gegentore, die es ja im Übrigen auch schon unter Klopp teilweise gab, nicht mehr passieren, weil wenn man dann eben 15 oder 17 Sekunden nach der Pause mit 0:1 hinten liegt, entwickelt sich natürlich ein völlig anderes Spiel, als wenn es da weiterhin 0:0 gestanden hätte. In der ersten Hälfte hatte der BVB ja sogar die etwas besseren Chancen und vor allem hatte er Chancen. Also ich glaube, von Frankfurt gab es da nur den Fernschuss von Husti, den Weidenfeller dann pariert hat. Dortmund hatte immerhin mehrere Strafraumszenen, eine sehr gute Chance durch Aubameyang, zwei semi-gefährliche Schüsse von Schürrle. Ich glaube, wenn das Spiel so weitergegangen wäre, wäre die Chance gar nicht so klein gewesen, dass Dortmund vielleicht irgendwie einen reingemurmelt hätte vorne und dann 1:0 gewonnen hätte. Aber durch diese Schlafmützigkeit nach der Pause war das ein komplett anderes Spiel. Das hat man deutlich gemerkt.
Thomas Tuchel hat in seiner Kritik auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, er hätte das geahnt. Warum hat er denn nicht dann eingegriffen vorher schon im Training am Donnerstag oder am Freitag? Also vielleicht hat sich sogar schon am Mittwoch ein bisschen angedeutet, es hat sich über mehrere Tage ja angedeutet. Dann hätte er ja was machen können, hätte er ja extrem darauf hinweisen können, vielleicht noch mal richtig laut werden.
Ja, wir können natürlich jetzt nur spekulieren darüber, wie das intern gelaufen ist. Also er hat am Freitag in der Pressekonferenz vor dem Frankfurt-Spiel bei einer Frage geantwortet, dass gegen Frankfurt die gleiche Schärfe, die gleiche Aggressivität nötig sein wird wie gegen die Bayern, um das Spiel zu gewinnen. Das kann man natürlich als Hinweis darauf werten, dass es intern ein klares Thema war in dieser Woche. Er hat zum anderen aber auch gelobt, dass beide Disziplinen, also Schärfe und Aggressivität, stark verbessert gewesen wären. Also er hat sie auch noch gelobt. Das war vielleicht dann in dem Moment der Versuch, ich stelle mich vor euch und möchte bitte dafür belohnt werden und erklärt dann vielleicht auch ein Stück weit seinen Ausbruch am Samstag. Aber ja, natürlich ist der Trainer dafür verantwortlich, auch zum Teil verantwortlich zumindest dafür, dass die Einstellung einer Mannschaft stimmt. Man kann natürlich argumentieren, dass das alles hochbezahlte Profis sind, die gefälligst ihren Job zu machen haben. Aber ich glaube, wir wissen alle, wie Menschen ticken. Und ja, wenn jeder auf sich selber schaut, jeder kommt mal mit einem, hat vielleicht andere Sachen im Kopf, wenn er zur Arbeit kommt. Das lässt sich alles nicht so eins zu eins vergleichen. Aber ich will damit nur sagen, dass der Trainer letztlich für die Gesamtgruppe verantwortlich ist und schon dafür sorgen muss, dass da dann auch die richtige Einstellung auf dem Platz gezeigt wird. Das kann natürlich durch Personalentscheidungen sein. Sprich, man lässt dann wirklich die 11 spielen, die im Training Gas gegeben haben und die den Kopf nicht haben hängen lassen, wie es offenbar andere getan haben. Oder eben, man spricht es so deutlich an intern, dass da was tut. Das Problem in dem Fall war meiner Meinung nach, dass er das eben öffentlich in derart harscher Form getan hat, dass ich vermute, dass das in der Mannschaft nicht sonderlich gut angekommen ist. Wenn der Trainer sich so dermaßen distanziert und sich quasi komplett rausstellt, rausnimmt aus der Kritik und nur seine Mannschaft an den Pranger stellt, das ist in der Geschichte des Fußballs selten gut gegangen. Sprich, es ist selten folgenlos geblieben. Und da, denke ich, werden es in den nächsten Wochen wird es spannend zu sehen sein, wie die Mannschaft darauf reagiert. Da ist sicherlich das Spiel gegen Gladbach am Wochenende wichtig. Aber ich glaube, man darf dann auch nicht den Fehler machen, dass man nach einem Sieg gegen Gladbach sagt, es ist alles toll und nach einer Niederlage sagt, es ist alles schlecht. Ich glaube, so eindeutig ist es derzeit nicht. Dafür ist die Gesamtlage, ja, zu diffus, würde ich sagen. Und ja, ich glaube, es ist schwierig, da ein klares Urteil zu fällen, in welche Richtung es gehen könnte. Es ist eine sehr spannende Phase im Moment bei Borussia Dortmund, das kann man, glaube ich, sagen.
Dazu passt nochmal eine zweite Frage von Christoph Pott, was die Kritik von Thomas Tuchel betrifft. Die Art und Weise, wie Tuchel nach dem Frankfurt-Spiel Kritik geäußert hat, hatte eine neue Qualität. Muss man hier befürchten, dass man mit so einem Rundumschlag gegen die Mannschaft das Klima nachhaltig stört und dass man, wenn man nach solchen Niederlagen die Mannschaft derart an den Pranger stellt, es nie schafft, einen solch ausgeprägten Teamgeist zu erzeugen, wie ihn ein Verein wie der BVB braucht, um etwas Zählbares erreichen bzw. gewinnen zu können?
Ja, das sind spannende Gedanken. Also ich glaube, dass man sich das als Trainer definitiv nicht oft erlauben darf, so aufzutreten. Und deshalb bin ich auch sehr gespannt, wie Tuchel denn reagiert, wenn es mal wirklich irgendwann eine Krise geben sollte, also eine richtige Krise, wo man, sage ich mal, 3-4 Spieler am Stück verliert, vielleicht die internationale Qualifikation tatsächlich auf dem Spiel steht. Momentan humpelt man, wenn man so möchte, einen Sieg hinter der Kalkulation her. Also das ist ja alles in der Liga noch im grünen Bereich und in den Pokalwettbewerben ohnehin. Da ist man auf Gruppensiegerkurs in der Champions League und hat sich im Pokal, wenn auch mit Mühe, für die dritte Runde qualifiziert. Das ist also meines Erachtens weit weg von der Krise und da verwundert es dann schon, dass er zu so einem Mittel greift. Man darf, glaube ich, Thomas Tuchels Charakter und das, was ihm auch aus Mainz vorausgeeilt ist, nicht ganz außer Acht lassen. Wir haben schon mal darüber gesprochen, dass er relativ schlecht verlieren kann, was ich per se jetzt nicht als Negativeigenschaft eines Trainers anführen würde. Aber es darf meiner Meinung nach dann eben auch nicht dazu führen, dass man unfair wird, dass man übers Ziel hinausschießt in seiner Kritik. Und das hat er meiner Meinung nach. Und dass man vor allem sich selbst dabei völlig rausnimmt. Also er kann nicht Taktik und Mentalität seiner Mannschaft anprangern und durch die Art, wie er es ausgesprochen hat, sich selbst da aus der Kritik rausnehmen, weil letztlich er natürlich auch, wie gesagt, für Einstellungen, aber vielmehr noch für die Taktik verantwortlich ist.
Der Hörer Martin möchte diesbezüglich wissen, warum äußern sich Zorc und Watzke nicht? Warum wird nach jeder schwachen Partie außerdem eine Krise herbeigeredet?
Ja, da würde ich jetzt die Rückfrage stellen, wer redet denn die Krise herbei? Also meint er damit die Medien? Wen meint er damit? Also ich glaube nicht, dass, ich kann ja nur für mich sprechen. Also ich glaube, wenn Thomas Tuchel nicht so eine Pressekonferenz abgeliefert hätte, hätte es kein großes Krisenecho erstmal gegeben. Sicherlich wäre kritisch das Spiel hinterfragt worden, wäre auch geschrieben worden, dass man die Chance verpasst hat, den Sieg gegen die Bayern zu vergolden und in der Tabelle einen Schritt nach vorne zu machen, die Bayern ja vielleicht auch unter Druck zu setzen. Die hatten ja das Abendspiel am Samstag. Das wären so die Themenschwerpunkte gewesen. Man hätte sich sicherlich auch inhaltlich mit den Problemen, Stichwort alleiniger Sechser etc. oder Ramos auf rechts befasst. Aber ich glaube, das Echo wäre längst nicht so laut ausgefallen, wenn Thomas Tuchel in seiner Kritik da nicht in der Pressekonferenz eben nicht so scharf geworden wäre. Insofern würde ich mich in diesem Fall entschieden dagegen weigern zu sagen, dass die Medien dieses Fass aufgemacht haben, sondern das lag an diesem Wochenende allein an Thomas Tuchel, der das Fass von sich aus aufgemacht hat und sich meiner Meinung nach demnach auch nicht über das Echo beschweren darf, was er ja auch nicht getan hat bislang öffentlich. Und auch da kann man sicherlich auf die Pressekonferenz am Freitag gespannt sein, wie er sich da präsentieren wird. Ja, und zum Schweigen von Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc, Da lässt sich natürlich nur trefflich spekulieren. Das ist ja sicherlich schon bemerkenswert, weil sie natürlich angefragt wurden, sich dazu zu äußern. Sie haben geschwiegen. Da kann man jetzt durchaus hineininterpretieren, dass sie vielleicht den Auftritt ihres Trainers auch unglücklich finden. Aber ich möchte betonen, dass das eine Spekulation ist an dieser Stelle, eine Interpretation ist das bessere Wort. Und ja, sich das dann, denke ich mal, auch in den nächsten Wochen zeigen wird, wie es um den Rückhalt des Trainers bestellt ist. Ich glaube aber generell, dass sowohl Hans-Joachim Watzke als auch Michael Zorc besonnen genug sind, um jetzt nicht nach dieser einen Rede Konsequenzen zu ziehen, dahingehend, dass man den Trainer in Frage stellt. Ich glaube schon, dass man da die Gesamtkonstellation im Blick hat. Und auch da kann man dann sicherlich die Frage stellen, wann wird über eine Vertragsverlängerung geredet, wie wahrscheinlich ist eine Vertragsverlängerung. Und damit in die Beurteilung dieser Frage wird sicherlich auch Thomas Tuchels Auftritt in Frankfurt mit einfließen.
Der Hörer Kilian würde gerne wissen und weist darauf hin, dass der Kollege Dirk Krampe zu Recht schreibt von einer großen Unruhe im Fanumfeld, ob du diese Unruhe auch irgendwie im Verein wahrnimmst.
Ja, gut, man muss ja nur sich das anschauen, was so in den letzten Wochen öffentlich auch geschrieben wurde. Also ich verweise da mal auf die Personalie Sven Mislintat. Da zum einen ist es auffällig, dass so ein Streit zwischen dem Cheftrainer und dem Chefscout an die Öffentlichkeit gerät. Zum anderen ist es auch erstaunlich, dass dann beispielsweise Hans-Joachim Watzke auf der Mitgliederversammlung am vergangenen Sonntag explizit Michael Zorc und Thomas und Sven Mislintat für die Kaderzusammenstellung lobt, den Trainer aber nicht. Das sind alles öffentlich einsehbare Indizien dafür, dass ja es da vielleicht auch intern nicht alles, dass da auch intern nicht alles schöner Sonnenschein ist.
Matze List sagt, in der Abwehr, das Hauptproblem im Prinzip in dieser Saison, wird zu viel rotiert, Spieler und System, Dreierkette, Viererkette, Konstanz 0%. Wie siehst du das?
Ja, ich würde es nicht unbedingt auf die Abwehr beschränken und vorweg gesagt sei auch, dass ich Rotation per se nicht schlecht finde und auch nötig finde. Bei der Anzahl der Spieler und ja auch bei der Menge an guten Spielern, die der BVB im Kader hat, der Kader ist riesengroß, 27, 28 Leute sind da drin, wenn man jetzt Henrik Bohnmann noch dazu zählt als dritten Torwart, der ja momentan auf der Bank sitzt bei den Profis. Das ist eine gewaltige Breite und da kann man als Trainer nicht nur auf 14 Spieler setzen, ohne Unruhe zu schaffen. Insofern ist eine Rotation aus Belastungsgründen, aber auch aus Harmoniegründen im Kader meiner Meinung nach zwingend notwendig. Die Frage ist immer nur, worauf baut sie auf? Im Vorjahr hat Tuchel auch schon rotiert, er hat auch teilweise das System gewechselt, aber er hatte halt eine feste Basis, die er von Jürgen Klopp übernehmen konnte. Die Struktur der Mannschaft war jahrelang gewachsen. Man hatte in Mats Hummels eine feste Säule in der Innenverteidigung und dann Ilkay Gündoğan, Henrik Mkhitaryan. Im Mittelfeld, vor allem Mkhitaryan und Hummels, haben sehr viele Spiele gemacht. Weigel hat fast immer gespielt. Das war also diese feste Achse, die man da auf dem Platz hatte. Und die ist natürlich ein Stück weit verloren gegangen in diesem Jahr, dadurch, dass eben in Hummels, Mkhitaryan und Gündoğan drei Schlüsselspieler weggefallen sind. Und ich glaube, dass es da durchaus Sinn hätte, wenn man vielleicht sich erstmal auf kleinere Dinge konzentriert, als auf so ambitionierte wie in jedem Spiel jetzt den perfekten Matchplan zu entwickeln. Und das, glaube ich, ist durchaus Thomas Tuchels Ehrgeiz und sicherlich auch eine Stärke, die er hat, dass er eben sehr flexibel reagieren kann und sehr viele Lösungen findet. Die Frage ist halt immer nur, kann die Mannschaft das in dem Moment leisten? Und mein Gefühl ist, dass der Mannschaft Sicherheit fehlt, dass da Automatismen fehlen. Angefangen bei der Abwehr, aber eben auch bis zum Spiel nach vorne, wie man dann vors gegnerische Tor kommt. Da hat man sich im Verlauf der Saison jetzt doch verschlechtert, auch was die Werte angeht. Das ist nicht nur ein subjektiver Eindruck. Da ist zum Beispiel die Zahl der Tore deutlich kleiner geworden, während die Zahl der Gegentore größer geworden ist. Und da, glaube ich, bräuchte es eine feste Basis, sei es taktisch, sei es personell. Und ich glaube, taktisch ist es noch eher umzusetzen aufgrund der Belastung, auf der man dann im Verlauf der weiteren Spielzeit aufbaut und dann eben auch punktuell das System anpasst, wenn es erforderlich ist. Das macht beispielsweise gegen die Bayern, finde ich, großen Sinn, dass man da auch mal umstellt, dass man da auf den Gegner reagiert. Ich weiß aber nicht, ob man unbedingt gegen Ingolstadt zum Beispiel sein System verändern muss. Und auch jetzt in der vergangenen Woche hat er es für das Bayern-Spiel geändert, dann für das Legia-Spiel geändert und für das Frankfurt-Spiel nochmal geändert. Also es waren dann drei Änderungen binnen 7 Tagen. Und dazu die personellen Wechsel, auch wenn es zwischen dem Bayern-Spiel und dem Frankfurt-Spiel nur 2 personelle Wechsel waren. Aber dazwischen lag halt noch ein Spiel und so waren es dann 8 bzw. 9 Änderungen insgesamt. Das ist einfach schon sehr, sehr viel und vielleicht auch ein bisschen zu viel.
in der aktuellen Konstellation bei Borussia Dortmund mit einer sehr, sehr jungen Mannschaft mit vielen Neuzugängen wahrscheinlich, ja, wie du sagst, zu viel. René schreibt relativ treffend, schlimme Leistung ohne Frage, alles andere als eine Reaktion am Samstag gegen Gladbach wäre fatal.
Ja, auf jeden Fall. Also die Mannschaft muss jetzt schon was zeigen. Zum einen, dass sie halt die Worte des Trainers mitbekommen hat, angenommen hat auch und umsetzt. Zum anderen aber auch im eigenen Interesse halt, was die Liga betrifft. Also man liegt jetzt 9 Punkte hinter Leipzig, 6 Punkte hinter den Bayern. Wenn man jetzt sagt, dass man von vornherein mit der Meisterschaft ohnehin nichts zu tun haben wollte, weil man sagte, das ist eine Umbruchssaison, dann lasse ich das jetzt mal außen vor. Aber ein Ziel war definitiv die direkte Champions League oder die Champions League Qualifikation. Und da muss man eben auch aufpassen, dass man da jetzt keine Lücke reißen lässt. Und deshalb braucht es da die 3 Punkte in dem Heimspiel. Was vielleicht Mut macht, ist, dass generell die Heimbilanz in diesem Jahr viel besser ist als die Auswärtsbilanz und Gladbach ja auch nicht gerade als auswärtsstark gilt. Aber das wird schon spannend sein zu beobachten, wie Tuchel da zum einen aufstellen wird, welche Formation er wählen wird, welche Taktik, aber auch wie die Mannschaft dann auftritt auf dem Rasen.
Danach gibt es ein Spiel gegen Real Madrid. Hat das überhaupt noch einen Wert im Vergleich zum Spiel gegen Gladbach? Denn ich habe ganz ehrlich im Moment das Gefühl, bis zur Winterpause, du hast eben ein paar Gegner schon angesprochen, Augsburg fehlte dann noch in deiner Aufzählung, muss man eigentlich 10 bis 12 Punkte holen.
Ja, trotzdem kann das Spiel gegen Real natürlich dann nochmal einen Selbstvertrauensschub geben. Deshalb würde ich nicht sagen, dass das stört. Man muss aber eben auch richtig damit umgehen. Bislang war es häufig so, dass man in der Champions League sehr gut gespielt hat, in der Liga danach dann nicht so überzeugen konnte. Das darf man sich diesmal definitiv nicht erlauben. Man muss jetzt im Grunde bis zum Winter maximale Anspannung haben und dann auch so gut es geht punkten.
Wir sind durch, oder Matthias? Ich weiß, du musst wieder los, denn um 19 Uhr beginnt auf Sky die Übertragung des Krachers aus Österreich Alltag gegen Ried. Das wolltest du nicht verpassen, richtig?
Ja, fast.
Sehr gut.
Ich bin jetzt in der Tat auf dem Sprung. Ich werde jetzt nochmal beim BVB-Training vorbeischauen und gucken, was da so passiert.
Alles klar, dann danke ich dir recht herzlich und ich danke auch euch, den Hörern, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid und vor allem, dass ihr euch so rege beteiligt habt. Das war ja sehr, sehr interessant. Es sind im Prinzip heute von mir nur Hörerfragen gestellt worden. Das haben wir auch gerne in den kommenden Ausgaben wieder so. Und die nächste gibt es wahrscheinlich nächste Woche Donnerstag nach dem Spiel bei Real Madrid. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, über was wir dann alles sprechen werden. Ob wir vielleicht über einen Gruppensieg von Borussia Dortmund sprechen, ob wir über ein gutes Spiel gegen Borussia Mönchengladbach sprechen oder ob wir darüber diskutieren, warum es wieder nicht funktioniert hat. Und ihr wisst ja, alle Informationen gibt es unter @rnbvb bei Twitter. Den Kollegen Matthias Dersch findet ihr unter @MatthiasDersch, mich unter @SaschaStaat und ansonsten alle Infos auf ruhrnachrichten.de. Das war's für heute und ja, bis nächste Woche dann.
Der heutige Ruhrnachrichten BVB Podcast wurde Ihnen präsentiert von Adler Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.